Willkommen beim Weltfunk, heute mit der Sendung der Ulmer und Neu-Ulmer Ingenieure ohne Grenzen. An dem Mikrofon im Studio Marc Bittmann und Britta Emmermacher. Hallo zusammen.
Hallo.
Im Weltfunk geht es ja um entwicklungspolitische Themen, welche bislang auf ReFM noch keine eigene regelmäßige Sendung gehabt haben. Wir haben uns gedacht, wir würden gerne über Nachhaltigkeit in der Entwicklungspolitik sprechen. Dem einen oder anderen mag das schon ein bisschen zu den Ohren oder zum Hals raushängen. Wir versuchen es trotzdem, haben wir uns gedacht. Und wir werden das Thema Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Gemeinsam mit verschiedenen Gesprächspartnern werden wir im Laufe des Jahres uns darüber austauschen, welches Gewicht die Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit hat. Heute soll es in unserer ersten Sendung um die eingesetzte Technik in Entwicklungsprojekten gehen. Vorab, Technik ist längst nicht alles und macht zumindest in unseren Projekten einen vergleichsweise kleinen Teil aus. Das wird sich aber im Laufe der Sendereien immer wieder zeigen. Gib einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag, lehre ihn zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. The appropriate technology, angepasste Technologie, ist hier wohl die Angel. Darum wird es gehen. Ein Experten zu diesem Thema, also nicht zum Thema Angeln, aber zu nachhaltigen Entwicklungsprojekten und deren Umsetzung, haben wir später dazu eingeladen. Am Telefon wird sein Ralf Knoche. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins Ingenieure ohne Grenzen. Aber zunächst ein bisschen Entspannung für die Ohren mit Soul Marabenta. Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit, unser Thema heute beim Weltfunk auf Radio Free FM. Jeder kennt das bekannte Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht immer darum, eine Hilfestellung bzw. Unterstützung zu geben, aber nicht unmittelbar die Probleme für jemanden zu lösen. Das heißt, es geht darum, einen Lösungsweg anzubieten. So wird es heute meist praktiziert, dass es langlebiger als in einem Land des Südens, so der offizielle Terminus, ein Projekt aufzubauen und dann die Bevölkerung mit dem Projekt oder mit der Technik zurückzulassen. Technische Entwicklungshilfe wird in Deutschland nicht nur von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, sondern auch von zahlreichen Nichtregierungsorganisationen geleistet. Auch im Alb-Donau-Kreis existieren viele solcher Initiativen. Wir haben sie hier kennengelernt, auch in dem Projekt Einsackreis in China und wir. Vieles haben wir miteinander gemeinsam, unter anderem unser Vorhaben, immer auf die vor Ort existierenden Gegebenheiten, Kulturen und Menschen uns anzupassen. Dieser Grundsatz beinhaltet also nicht nur die Technik, sondern auch ein bestimmtes Maß an Teilhabe und Teilnahme, sprich Partizipation. Partizipation als wichtiger Baustein in der Arbeit wird eines unserer weiteren Themen im Weltfunk sein. Dennoch, in der ersten Sendung heute, der Ingenieure ohne Grenzen, liegt der Fokus auf der Technik. Irgendwie scheint es ja unsinnig, Technologie in Projekten zu verwenden, die nicht verstanden werden oder noch schlimmer nicht gebraucht oder gar nicht gewollt sind. Das passiert auch heute noch, aber es ist definitiv seltener als vor 10, 20 Jahren. Was hat es aber mit einer Technologie auf sich, auf die das nicht zutrifft? Also was ist angemessen oder angepasst? Was ist von Menschen vor Ort gewollt? Das bestimmt der Kontext. Die angepasste Technologie wird oft auch als klein, small oder simpel, einfach bezeichnet. Was meint man damit und welche weiteren Attribute werden ihr noch nachgesagt? Man meint Technologie im kleinen Maßstab oder in kleiner Dimension. Das kann jetzt zum Beispiel bedeuten, dass es nur für ein Dorf ist, für eine Gemeinde oder zunächst für einzelne Familien, bis sich mehr daraus entwickelt. Die meisten dieser Technologien sind nachhaltig im Sinne von umweltschonend, ethisch, kulturell, sozial, politisch, wirtschaftlich angepasst. Angepasste Technologie, wie der Name vermuten lässt, ist auch dezentralisiert. Was heißt simpel? Ja, einfach zu verstehen. Es muss sich keinesfalls um Low-Tech oder Altmodisches handeln. Ganz im Gegenteil. Es handelt sich meist um ausgeklügelte Technologien, die einfach zu bedienen oder noch besser auch einfach zu reparieren sind. Das heißt, sie sind einfach, aber effizient. Warum einfach zu verstehen? Warum ist das so wichtig? Damit Menschen vor Ort, also die Nutzer oder Anwender, diese Technologie eigenständig und vor Ort auf lokaler Ebene managen können und unabhängig sind von sogenannten Hilfsorganisationen wie auch zum Beispiel Ingenieure ohne Grenzen. Diese Form der Technologie nutzt die Fertigkeiten und Technologien, welche bereits in lokalen Gemeinden vorhanden sind. Sie dient dazu, die menschlichen Grundbedürfnisse zu erfüllen. Das kann sein Gas, Strom, also Energie, Wasser, Nahrung, Abfallentsorgung und gegebenenfalls auch medizinische Versorgung. Angepasste Technologie. Menschen können sich also diese Technologie leisten. Sie sind auf ihre Bedürfnisse anpassbar, gegebenenfalls auch hochskalierbar. Das heißt, wenn man mit einer angepassten Technologie arbeitet und dadurch vielleicht ein extra Einkommen generiert, hat man vielleicht das Bedürfnis, sein kleines Solarsystem ein bisschen auszuweiten. Also sich noch ein Solarpanel, noch eine Batterie, noch eine Lampe dazu zu kaufen. Im besten Fall kann die angepasste Technologie, der Apparat, das Bauteil, vor Ort aufgebaut werden mit lokal erhältlichen Materialien. Und wenn die Materialien noch nicht verfügbar sind, vielleicht kann man hier neue Vertriebsstrukturen initiieren. Das Bauteil, das Gerät, der Apparat kann einfach repariert werden von lokalen Leuten mit vor Ort erhältlichem Werkzeug. Robustheit macht eine angepasste Technologie genauso aus. Also wenig bewegliche Teile heißt auch weniger Wartung. Open Source fällt im Zusammenhang mit dem Begriff Appropriate Technology oft. Also zum Beispiel Baupläne, die überall verfügbar sind, öffentlich zugänglich sind. Ja, angepasste Technologie ist also sehr attraktiv. Sie ist für Haushalte oder sie macht Haushalte unabhängig, autark. Und viele Angelegenheiten können auf lokaler Ebene gemanagt werden. Das Lexikon sagt nun dazu, angepasste Technologie kann als das einfachste, niedrigste Technologielevel beschrieben werden, welches effektiv einen beabsichtigten Zweck in einer bestimmten Umgebung erfüllt. Als Beispiel kann man hier noch ganz einfach Lastenfahrräder nennen oder einen Solarkocher, Komposttoiletten, Kleinstwasserkraftwerke und Staudämme. Wer sich für weitere Beispiele aus aller Welt interessiert, wird definitiv auf der Webseite www.apropedia.org fündig. So, Marc, du hattest noch eine Idee, was wir bei den angepassten Technologien auf jeden Fall erwähnen sollten. Und zwar eine sehr einfache, aber effiziente Methode, Wasser zu desinfizieren. So, das nennt sich das, glaube ich, Solar Water Disinfection. Wie bist du drauf gekommen?
Wie bin ich drauf gekommen? Wir waren mal bei einem Professor in Lörrach, der das mal erwähnt hat, dass in einem schweizerischen Forschungsinstitut so ein ganz einfaches System entwickelt wurde, wie Wasser desinfiziert werden kann, mit ganz einfachen Mitteln. Also vielleicht mal zu den Fakten, die ich so aus dem Internet gezogen habe. 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer verbesserten Wasserversorgung und noch viel mehr Menschen konsumieren täglich verkeimtes Wasser. Ich denke, das ist schon auch bei 7 Milliarden schon eine Riesenzahl. Das Problem sind eben, dass durch das verkeimte Wasser das Risiko für Durchfallerkrankungen wie Cholera, Typhus, Hepatitis und was weiß ich, was hier noch alles steht, das ist einfach für die Leute sehr schlecht. Und noch eine Zahl, die wirklich krass ist, finde ich, dass jeden Tag rund 4.500 Kinder auf der ganzen Welt an Durchfallerkrankungen sterben. Also wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann gar nicht wahr sein. Aber steht da drin und ich glaube es auch. Ja, warum passiert das eigentlich? Es ist so, dass die öffentlichen Wasserversorgungssysteme in Entwicklungsländern häufig versagen. Da gibt es, glaube ich, verschiedenste Gründe, aber es ist einfach, es kommt häufig vor, dass die öffentliche Wasserversorgung nicht funktioniert.
Und diese Methode, SODIS, kann man die jetzt überall in der Welt anwenden?
Ja, das ist eben der große Vorteil, dass es so einfach ist. Also wie vorhin schon erwähnt, das hat ein schweizerisches Wasserforschungsinstitut entwickelt, schon vor, das weiß ich jetzt nicht genau, 20, 30 Jahren oder sowas. Und es funktioniert so, dass mit Sonnenlicht die Krankheitskeime abgetötet werden. Also die UV-Strahlung, die im Sonnenlicht mit drin ist, die trägt dazu bei, wenn man eben das anwendet, die Krankheitskeime abzutöten. Ich kann es mal kurz erklären, wie das ist. Also man nimmt eine PET, so eine ganz normale Plastikwasserflasche und wäscht die gut aus, nachdem man sie benutzt hat, füllt die mit Wasser und stellt die dann einen ganzen Tag ins volle Sonnenlicht oder legt sie hin. Also so, dass ich halt das Wasser da drin erwärmen kann und dass die UV-Strahlung da an die Flasche oder auch in die Flasche reinkommt. Und das war es eigentlich schon. Man kann dann am Abend das Wasser konsumieren.
Hast du das selber schon mal ausprobiert hier in Deutschland, in Ulm?
Also ich habe es probiert, aber ich habe leider oder zum Glück eigentlich kein verkeimtes Wasser gehabt. Ich habe mir nur so ein Dings mal aufgebaut, wollte was dran verbessern und so. Aber bisher nur in Ulm getestet.
Das heißt, es ist ja eigentlich eine Methode, die man überall in Projekten, also jetzt beispielsweise auch bei Ingenieure ohne Grenzen, selbst wenn man dann eine Toilette baut oder Photovoltaik auf Schulen installiert, im Prinzip nebenbei auch noch mit verbreiten könnte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Tolle, dass man das wirklich bei jedem Projekt eigentlich mitbrauchen kann, weil eigentlich überall, wo man hinkommt, brauchen die Leute sauberes Wasser und können sich natürlich das Wasser, das in den Flaschen verkauft wird, nicht leisten und können dann mit den Flaschen da vor Ort eben, ich weiß nicht, wie lange man die einsetzen kann, aber ich denke schon, dass es ein paar Monate sein wird, bis die Flasche so verschlissen ist, dass man sie nicht mehr verwenden kann, dass man sich eine neue kaufen muss. Aber der Effekt, dass man da damit mehrere hundert Liter Wasser von den Krankheitskeimen befreien kann, das ist, finde ich, schon eine tolle Sache. Und das finde ich auch wichtig, wenn man in solche Länder geht, dass man das eigentlich jedem beibringen kann und jedem das ans Herz legen kann.
Wo findet man mehr Informationen über das SODIS, also Solar Water Disinfection?
Ja, also da gibt es die Website, die ist in der Schweiz, das ist sodis.ch, also www.sodis.ch. Und da wird eigentlich genau erklärt, wie das stattfindet oder auch zum Beispiel, wie die Projekte ablaufen. Also was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass die seit 1995 Projekte in dem Bereich machen und bisher schon 2 Millionen Anwender für dieses System angeworben haben oder die Leute davon überzeugt haben. Also ich denke, das ist wirklich eine einfache Technologie, die man muss bloß kennen und den Leuten weitergeben wollen.
Okay, also ich finde das super. Das sollten wir versuchen, bei unseren nächsten Projekten auf jeden Fall mit an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Auf jeden Fall, das gehört irgendwie mit dazu.
Okay, danke schön, Marc.
Bitteschön.
Nochmal eine kleine Hörpause und danach haben wir den Ralf Knocher am Apparat, am Telefon mit unseren Fragen, seine Erfahrung, was Nachhaltigkeit in Projekten angeht. Am Telefon sind wir verbunden mit Ralf Knoche, Vorstandsmitglied der Ingenieure ohne Grenzen e.V. Willkommen, Herr Knoche.
Hallo, guten Tag.
Der Verein Ingenieure ohne Grenzen wurde vor über 10 Jahren gegründet. Wie kam es dazu?
Die Idee kam während eines Aufenthalts von Gründungsmitgliedern in Tadschikistan auf. Die beiden waren beruflich vor Ort und sollten eine Wasserversorgung im Namen von der Entwicklungsbank aufbauen. In ihrer Freizeit kamen dabei Einheimische auf die beiden zu, stellten Fragen, wie man selber eine Wasserversorgung aufbauen kann, wie man Rohre verbinden kann, wie man eine Wasserversorgung betreiben kann und wie man sie auch selber reparieren kann. Diese Erfahrungen haben sie auch in anderen Ländern gemacht und das führte letztlich zu der Idee, einen Verein zu gründen und so wurde 2003 in Marburg der Verein Ingenieure ohne Grenzen gegründet. Sowas gab es bis dahin in Deutschland nicht, dass man letztlich technische Spezialisten hat, die ehrenamtlich Menschen in anderen Ländern unterstützt.
Sie sind seit 2007 dabei. Welche Projekte haben Sie betreut in der Zeit seit 2007?
Ach, es sind sehr, sehr viele Projekte. 2007 war es so, dass wir im Jahr 3-4 Projekte umgesetzt haben. Zum größten Teil waren es Wasserversorgungsprojekte, vor allem in Afrika. Auch heute liegt unser Schwerpunkt nach wie vor in Afrika. Das liegt einfach daran, die geografische Nähe. Und Südostasien beispielsweise wird viel von Australien aus betreut. Süd- und Mittelamerika sind viele Hilfsorganisationen aus Nordamerika tätig.
Geht es hauptsächlich um Wasserprojekte? Oder geht es auch um Energie, Landwirtschaft? Weil Wasser ist ja ein sehr, sehr spezifisches Thema, wo man unheimlich aufpassen muss.
Also bei Ingenieure ohne Grenzen in Deutschland ist es so, wir sind im Augenblick in 4 Bereichen unterwegs und haben in diesem Bereich auch Kompetenzgruppen und Expertengruppen. Und zwar haben wir Kompetenzgruppen in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserversorgung, Sanitärversorgung, Hochbau und Brückenbau, sowie auch in der interkulturellen Kommunikation.
Was unterscheidet Ingenieure ohne Grenzen von einem beispielsweise, Ingenieurbüro zum Beispiel? Also sind es komplett neue Techniken, die entwickelt werden für die Projekte oder baut man vor Ort etwas auf, was es überall in der Form gibt?
Im Unterschied zu einem, wenn man ein normales Ingenieurbüro für eine bestimmte technische Aufgabe beauftragt, ist es so, dass Ingenieure ohne Grenzen von vornherein mit den Menschen vor Ort gemeinsam nach Lösungen sucht. Es geht sogar noch einen Schritt zurück. Bei einer Erkundung stellt man erstmal gemeinsam fest, wo sind die, ist der größte Handlungsbedarf in der technischen Grundinfrastruktur. Dies wird gemeinsam mit den Menschen, mit den Bürgermeistern vor Ort festgelegt in einer Art Prioritätenliste. Und wenn man sich da soweit einig ist, wird man in einem zweiten Schritt nach Lösungen für das bestehende Problem suchen, sei es eben im Bereich der Energieversorgung, in der Wasserversorgung oder in den anderen Bereichen, in denen wir eben ausreichend Expertise haben.
Würden Sie sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal für den Verein ist, so vorzugehen?
Vielleicht in dieser Konsequenz. Also ein Alleinstellungsmerkmal ist sicher, dass wir als Ingenieure ohne Grenzen in aller Regel im ländlichen Bereich unterwegs sind und vor Ort mit den Menschen auf Augenhöhe von vornherein kommunizieren und damit auch beispielsweise Technik, die in einem Land schon vorhanden ist, durchaus mit reinnehmen. Ich möchte da mal als Beispiel geben, auch vor 500 Jahren gab es in Äthiopien schon Wasserprobleme und die Menschen vor Ort haben mit bestimmten Techniken ihre Wasserversorgung sichergestellt. Heute ist es so, dass man eben beispielsweise diese Technik aus Äthiopien und das Know-how, was wir hier in Deutschland haben, zusammenbringt und damit womöglich neue, bessere Lösungen schaffen kann. Gibt es Vorbilder? Ich denke, wenn bis früh in die 90er Jahre hat die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die GTZ, die seit 2011 GIZ heißt, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ging in diese Richtung. Bis in die 90er Jahre rein war die GTZ im ländlichen Bereich unterwegs, hat ganz viel Schulungen gemacht, hat die Leute ausgebildet und das ist mitunter so das Nachhaltigste, was man machen kann, den Leuten Know-how zu geben, Wissenstransfer zu geben, sodass sie selber die Möglichkeit haben, Arbeit zu finden, beziehungsweise auch selber ihre Infrastruktur aufbauen können. Später, wenn man jetzt noch andere Organisationen nehmen möchte, spielt der Deutsche Entwicklungsdienst eine wesentliche Rolle, die allerdings Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit nicht nur im technischen Kontext gemacht haben, sondern eben auch in anderen Bereichen. Den Deutschen Entwicklungsdienst gibt es seit Ende 2010 nicht mehr, der wurde fusioniert mit der GTZ, sodass es, soweit mir bekannt ist, keine technische Organisation in Deutschland gibt, die im Augenblick im ländlichen Bereich direkt mit den Menschen auf Augenhöhe zusammenarbeitet.
Augenhöhe, was bedeutet das konkret im Umgang mit, in der Zusammenarbeit vor Ort?
Für uns bedeutet das, von vornherein zusammen mit den Menschen vor Ort eben die Projekte erstens zu erkennen, zweitens gemeinsam Lösungen zu finden und diese Lösungen dann auch gemeinsam umzusetzen und die Leute eben ernst nehmen. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, haben wir auch eine Kompetenzgruppe interkulturelle Kommunikation und die haben wir nicht umsonst. Es hat sich gezeigt, meine persönliche Erfahrung, auch die Erfahrung des Vereines ist so, dass in aller Regel Projekte dann nachhaltig sind, wenn von vornherein die Menschen mitgenommen werden. Nachhaltigkeit meine ich in diesem Zusammenhang, dass Projekte auch nach Jahren noch laufen, noch funktionieren und die Menschen vor Ort immer noch mit Begeisterung dabei sind.
Wenn man sich jetzt den Nachhaltigkeitsaspekt genauer anschaut, sag ich mal eher hinsichtlich der Technik, was zeichnet den Verein dort aus? Also um jetzt auf das Thema Appropriate Technology ein bisschen näher einzugehen, angepasste Technologien. Wie passt Ingenieure ohne Grenzen Technologien oder Technik an?
Also generell haben wir natürlich durch unsere Kompetenzgruppen schon gewisse Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. Dennoch ist klar, dass wir in jedem Land bestimmte Technologien einfach noch anpassen müssen. Ganz wichtig bei einer Problemlösung ist es auch, dass wir nach Möglichkeit nur Materialien verwenden, die wir lokal beschaffen können. Einfach aus dem Grund raus, dass sollte mal etwas kaputt gehen im Nachhinein, dass die Menschen eben gute Möglichkeiten haben, wenn Ersatzteile zu beschaffen und die Sache dann entsprechend selber zu reparieren. Vielleicht gebe ich einfach mal ein Beispiel im Zusammenhang mit, kann immer gleiche Technologie verwendet werden, muss die lokal angepasst werden. Ingenieure ohne Grenzen hat im Jahr 2005 in Kenia Zisternen gebaut mit lokalen Leuten aus einer lokalen Hilfsorganisation. Ingenieure ohne Grenzen hat in Kenia in dem Fall dazu beigetragen, dass die Statik verbessert wurde, die Dichtigkeit verbessert wurde und somit weniger Risse in den Regenwasserzisternen vorhanden waren. Gleichzeitig hatte Ingenieure ohne Grenzen auch im Nordwesten von Tansania ein Projekt. Hier arbeitet Ingenieure ohne Grenzen seit 2006 sehr erfolgreich mit einer Bauernkooperative zusammen. Und auch hier ist das Problem, dass es in der Trockenzeit zu wenig Wasser für die Menschen gibt. Wir haben also dann in dem ersten Schritt unsere Kollegen in Kenia gefragt, ob sie nicht Zeit und Lust hätten, mit uns nach Tansania zu reisen, um dort grundsätzlich erstmal das Konzept der Zisternen vorzustellen. Und das wurde dann auch gemacht, das heißt, man hat da lokal gelernt und hat dann aber diese Technologie weiter lokal angepasst. Und auch heute ist es noch so, dass weiter Zisternen gebaut werden und Ingenieure ohne Grenzen hier nur noch alle 2 bis 3 Jahre mal vorbeikommt und Evaluierungen macht im Bereich Rissbildung, Dichtigkeit und Wasserqualität.
Im Prinzip eine Technik angepasst wurde, aber mit Leuten, die vor Ort ausgebildet worden sind, dieser Nachhaltigkeitsaspekt mehr zum Tragen kam. Also man hat es von einem Ort in den anderen oder sogar in ein anderes Land transferiert, das Wissen.
Genau so ist es. Und das ist, denke ich, der beste Ansatz, den man haben kann, dass eben in Tansania die Leute auch gesehen haben, Mensch, in Kenia hat das funktioniert und das ist eine einfache Technik, die verstehen wir auch. Lasst uns die Technik doch einfach adaptieren.
Jetzt stellen sich wahrscheinlich ein paar Hörer die Frage, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Appropriate Technology, also angepasste Technologie, und Low-Tech im Vergleich zu der Appropriate Technology? Wie würden Sie das kurz erklären?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, auch da macht es Sinn, wenn ich ein Beispiel bringe. Wir haben häufig in den sogenannten Ländern des Südens das Problem, dass die Menschen vor Ort keine Schulausbildung haben oder zumindest nicht die Möglichkeit hatten, in die Schule zu gehen oder in die Hochschule zu gehen. Dementsprechend müssen wir technische Lösungen finden, die einfach zu verstehen sind. Deswegen müssen sie trotzdem nicht Low-Tech sein. Wir haben im Jahr 2011 im Norden von Äthiopien einen unterirdischen Staudamm gebaut und zwar in einem Wadi-Tal. Ein Wadi ist letztlich ein Flusstal, was nur zur Regenzeit oberflächlich Wasser führt und in der restlichen Zeit oberflächlich kein Wasser führt, aber durchaus in 3-4 Meter Tiefe in der wasserführenden Schicht. Was hat man gemacht? Man hat letztlich mit den lokalen Menschen diesen Staudamm gebaut. Das heißt, man hat während der Trockenzeit in dem Wadi ein Loch gegraben auf 3-4 Meter Tiefe, hat unterirdisch mit Lehm und so weiter einen Staudamm gebaut, das Ganze wieder zugeschüttet, obendrauf nachher eine Pumpe installiert, sodass die Menschen jetzt das ganze Jahr sauberes Wasser haben, sicheres Wasser haben, was sie auch zum Kochen und zum Trinken verwenden können. Gleichzeitig ist das Wasser aber durch Verunreinigungen geschützt. Ich denke, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wo man auf der einen Seite sieht, es ist eine technische Lösung, die letztlich jeder versteht, ohne 4 Jahre Ingenieurswissenschaften zu studieren. Auf der anderen Seite ist es Know-how, was da zu tragen kommt, was es bisher in der Gegend so nicht gab.
Würden Sie solche Projekte mittlerweile schon als Selbstläufer bezeichnen? Also wenn man die Stufen der Partizipation, dieses Empowerment, Eigenständigkeit, würden Sie sagen, dort ist man bereits in diesen Projekten?
Also im Bereich der Zisternen in Tansania, nachdem sie gebaut sind, auf jeden Fall. In Tansania werden Familienzisternen gebaut, das heißt etwa 20.000, für 20.000 Liter. Und die Menschen müssen dafür pro Monat einen bestimmten Betrag an ein Wasserkomitee zahlen. Und das Wasserkomitee ist eben dafür da, falls es mal zu Reparaturen kommt, zu Fragen kommt, diese Reparaturen dann eben auszuführen, dass damit dafür eben auch Geld da ist. Im Bereich Selbstläufer, denke ich, gibt es auch sehr viele Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Ingenieure ohne Grenzen macht seit 2010 mehr und mehr auch Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Photovoltaik. Es werden sehr häufig kleine Dorfschulen ausgerüstet mit Photovoltaikanlagen, mit Inselanlagen, um eben auch Abendschulen betreiben zu können. Das heißt, dass ausreichend Strom da ist für Licht und um auch Handys aufzuladen.
Welche anderen Projekte würden Sie unseren Zuhörern noch gerne vorstellen wollen?
Da gibt es sehr, sehr viele. Ich denke, wir haben eine ganz gute Übersicht auf unserer Homepage auch. Ein Projekt noch aus einem anderen Bereich, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist ein Projekt, das wurde 2011 im Süden von Kenia umgesetzt. Und zwar geht es dort um Trenntoiletten. Man hatte eine Schule, wo die Kinder letztlich auch schlafen und es gab zu wenig Toiletten. Und hier hat man letztlich Trenntoiletten gebaut. Das heißt, es wird von vornherein werden Fäkalien vom Urin abgetrennt. Diese werden beide entsprechend getrennt gelagert und können nachher für die Düngung des Schulgartens, von Feldern und so weiter verwendet werden. Da hat man letztlich sehr, sehr weit gedacht. Dadurch, dass es im Bereich der Schule ist, sind die Kinder auch sehr, sehr begeistert. Und es hat natürlich einen sehr schönen Strahlungseffekt dann auch in das Dorf rein, wo jetzt immer mehr der Wunsch aufkommt, solche Geschichten zumindest in Gemeinschaftseinrichtungen zusätzlich aufzubauen und hat letztlich auch ein Stück weit Modellcharakter im südöstlichen Teil von Kenia.
Würden Sie sagen, Ingenieure ohne Grenzen ist mit den Sparten, also Energie, Wasser, Sanitär, Brückenbau, Hochbau, vielleicht auch Hausbau, breit genug aufgestellt oder ist geplant, hier in weitere Richtung Landwirtschaft zu gehen oder sucht man eher Kooperationspartner, mit denen man zusammenarbeiten kann, also vielleicht auch in Krankenhäusern mit Ärzte ohne Grenzen, anderen Organisationen?
Ich denke, es gibt zwei Dinge. Zum einen können wir uns als Ingenieure ohne Grenzen auf jeden Fall vorstellen, auch im Bereich Landwirtschaft, Stichwort Tröpfchenbewässerung und so weiter, einzusteigen. Ist bisher noch nicht so passiert, weil wir bisher hier noch nicht so viele Anfragen hatten. Für Ingenieure ohne Grenzen ist es wichtig, sehr klar den Bedarf der Menschen vor Ort zu erkennen und in diesem Bereich dann auch Projekte umzusetzen. Also generell sind wir als Ingenieure ohne Grenzen mit den Fachbereichen, die wir im Augenblick abdecken, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Dennoch können wir uns durchaus vorstellen, auch im Bereich Landwirtschaft, Stichwort Bewässerung, tätig zu werden. Dennoch ist es so, dass im Augenblick in diesem Bereich es nicht sehr viele Anfragen gibt. Zum zweiten Teil der Frage, Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Das machen wir bereits teilweise. Im Bereich Medizin beispielsweise ist es so, dass sich verschiedene Hilfsorganisationen ganz gut ergänzen können, dass Ingenieure ohne Grenzen beispielsweise mit Ärzte ohne Grenzen, mit den Johannitern oder mit den Maltesern zusammenarbeitet. Ingenieure ohne Grenzen in dem Fall den Bauingenieurteil übernimmt, beispielsweise eine Gesundheitsstation baut und die Hilfsorganisationen aus dem Gesundheitsbereich beispielsweise diese Gesundheitsstation dann ausstattet und nachher vielleicht auch betreibt und in diesem Zusammenhang dann auch Leute ausbildet, damit diese Gesundheitsstation mittelfristig oder langfristig auch betrieben werden kann. Also letztlich ist es ja so, dass Projekte am Schluss einfach nicht deswegen nicht funktionieren, weil die technische Lösung nicht funktioniert, die eingesetzte Technik nicht funktioniert. Das ist in aller Regel ja nicht der Grund, ausschlaggebende Grund für den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes. Ich denke, ob ein Projekt langfristig erfolgreich ist, hängt mit der Motivation der Betreiber der Infrastruktur zusammen und liegt da also einfach im Bereich der interkulturellen Kommunikation. Je mehr Menschen vor Ort von vornherein einbezogen sind und schon im Erkennen des Problems als auch bei der Planung und der Umsetzung, je näher wir also am Bedarf der Menschen dran sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt auch langfristig funktioniert und damit dann auch als nachhaltig betrachtet werden kann.
Das heißt, solche Schlagworte wie Zeit, Effektivität, Kosten, die eine wichtige Rolle hier in der Ingenieursarbeit in Deutschland spielen, sind eher zweitrangig für die Projekte. Also es geht immer um die Einbindung der Menschen vor Ort und Mitbestimmung, Mitverantwortung übernehmen.
Also das ist aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung raus tatsächlich somit der wichtigste Punkt. Es spielen natürlich andere Dinge auch eine Rolle. Wir haben vorhin schon gesagt, angepasste Technik. Zeit und Effektivität, wie wir es im deutschen Ingenieurbüro kennen, spielen bei der Umsetzung der Projekte in aller Regel, wenn wir mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, und das machen wir, eine untergeordnete Rolle. Das ist auch oft ein Fehler, den wir aus Deutschland mitbringen, oder ein Fehler ist unsere Ungeduld. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit. Ich bin selber schon einige Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs und auch ich muss mich regelmäßig in Geduld üben, um auch die lokalen Bedingungen zu verstehen und auch die lokalen Gegebenheiten zu respektieren. Bei unseren Projektdurchführungsseminaren, die ich regelmäßig durchführe, gebe ich immer mit auf den Weg, dass der Zeitplan, den man sich ausgedacht hat, dass man da nochmal mindestens 50% der Zeit draufschlagen muss, um dann eine halbwegs realistische Planung zu haben. Das ist einfach wichtig. Die wichtigste Komponente ist, wenn wir ein Projekt durchführen, dass das Projekt Pilotcharakter hat. Das heißt, wir bauen ein Beispiel, beispielsweise eine Wasserversorgung auf, eine Zisterne auf, und zeigen dann anhand dieser Zisterne, wie diese Zisterne funktioniert, und geben mit dieser Zisterne letztlich unser gesamtes Know-how weiter, dass die Menschen selber eben nachher ohne Abhängigkeit von außen selber weiter Zisternen bauen können. Die Zisterne ist jetzt kann jetzt auch stehen für eine Sanitärversorgung, kann stehen für erneuerbare Energien im Bereich Photovoltaik, im Bereich Windenergie, im Bereich Trenntoiletten, im Bereich Brückenbau, im Bereich Hochbau, wie auch immer. Also für uns steht ganz klar der Know-how-Transfer im Vordergrund, damit die Menschen unabhängiger vor Ort mit Eigeninitiative agieren können und damit letztlich auch ein Stück weit eine Zivilgesellschaft aufgebaut wird.
Wirksame Unterstützung zu geben, also nachhaltig zu arbeiten, heißt, ein Projekt zum Erfolg zu führen, wenn es Menschen vor Ort selbstständig weiterführen können. Ein wichtiger Baustein ist die Verwendung oder Anwendung von angepassten Technologien. Welche weiteren Voraussetzungen für den Erfolg gegeben sein sollten, darüber wird es in den nächsten Sendungen von Ingenieure ohne Grenzen gehen. Also sprich Partizipation, interkulturelle Kommunikation, die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das war für heute der Weltfunk auf 102,6 MHz Radio Free FM. Die Sendung gestaltete die Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, der Ingenieure ohne Grenzen. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, freuen wir uns, wenn Sie uns über unsere E-Mail ulm@ingenieure-ohne-grenzen.org kontaktieren. Für heute verabschieden wir uns und danken fürs Zuhören. Übrigens, die Musik in der Sendung stammt aus Mosambik. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.